Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Petra Enzinger grüße Sie herzlich. Die SPD fordert unter anderem die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und ein langfristiges Aus für die Schuldenbremse. Das sorgt natürlich für Diskussionen in den Koalitionsparteien. Wir berichten über den Parteitag und die Stimmung in der GroKo. Die Demonstranten in Hongkong werden nicht müde. An diesem Wochenende haben sich wieder zahlreiche Menschen auf den Straßen lautstark Luft gemacht. 6 Monate nach Beginn der Protestwelle ist es zur bislang größten Demonstration in der chinesischen Sonderverwaltungszone gekommen. Das wird dann Thema bei uns sein. Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen sehr bedeutenden Test auf einer Raketen- und Satellitenstartanlage durchgeführt. Eine Provokation im Atomstreit mit den USA. Was bekannt ist über diesen Test, erfahren Sie. Und was die Tageszeitungen von morgen dann wie kommentieren, hören Sie von meiner Kollegin Sonja Helmke. Und im Anschluss an diese Sendung geht es im Sportgespräch um die Jahrestagung des Deutschen Olympischen Sportbunds in Frankfurt. Da kommt sicher einiges auf die Große Koalition zu, kann man sich vorstellen. Sieht man die Beschlüsse des Parteitags sich an. Da steckt so einiges an Zündstoff drin. Eine grundlegende Reform des Sozialstaats, ein Ende der Schuldenbremse, Nachbesserungen beim Klimaschutz. Martin Zagatta war beim Parteitag in Berlin für uns an diesem Wochenende dabei. Wie sich die Sozialdemokraten dort gaben? Tja, es ging um Profilsuche und darum, Optimismus zu verbreiten.
Wir sind Aufbruch, ruft Saskia Esken zum Abschluss in den Saal. Nur wohin? Raus aus der Großen Koalition oder doch nicht? Das hat auch Walter Borjans heute noch offen gelassen.
Es ging uns darum, dass wir unser Profil wiederfinden, dass wir unser Profil stärken.
Nur höflicher Applaus, den Eskabos, wie das neue Führungsduo der SPD von Gegnern schon spöttisch genannt wird, den Eskabos ist es schwer gefallen, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Auch heute, als sich die Delegierten zum Abschluss des 3-tägigen Treffens noch für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer ausgesprochen haben, um etwa Schulen und Kitas zu finanzieren. Mit der Union allerdings wird das nicht zu machen sein. Das weiß auch Saskia Esken, die als ausgewiesene GroKo-Gegnerin an die SPD-Spitze gewählt worden ist.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Von Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages allerdings ist zum Leidwesen der GroKo-Gegner keine Rede mehr. Stattdessen soll der Fortbestand der Koalition nun von Gesprächen mit der Union abhängig gemacht werden. Von Nachbesserungen, die mehr Klimaschutz beinhalten, mehr Investitionen und eine Anhebung des Mindestlohnes. Zu alter Stärke zurückfinden will die SPD, indem sich der Berliner Parteitag jetzt ganz ausdrücklich von der in den eigenen Reihen so umstrittenen Reformpolitik von Gerhard Schröder losgesagt hat. Hartz IV soll verschwinden und durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzt werden.
Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt.
Mit dem Bürgergeld soll das Vermögen von Arbeitslosen nur noch in abgeschwächter Form überprüft werden. Sanktionen bei Pflichtverletzungen sind nicht völlig abzuschaffen, sollen aber entschärft werden. Außerdem vorgesehen eine Kindergrundsicherung und bei der Pflege soll der Eigenanteil gedeckelt werden, auch mit einer Pflegevollversicherung. Alles in allem Forderungen, die, so Walter Borjans, an Geld nicht scheitern dürften.
Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg. Und das gilt auch, machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht irgendwo umschiffen wollen, dann gilt es auch für die Schuldenbremse.
Recht unverhohlene Kritik damit auch an der Politik des eigenen, des sozialdemokratischen Finanzministers Olaf Scholz. Ausgesprochene GroKo-Kritiker sind dennoch unzufrieden, auch Hilde Mattheis, die Sprecherin der Partei Linken.
Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht noch mal 2 Jahre rumwürgen dürfen, sondern jetzt raus. Dann kann man wieder anfangen, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das funktioniert nicht in der Großen Koalition meines Erachtens, wenn man nebenher Regierungsarbeit machen muss und dort kompromissbereit sein muss, natürlich. Und da von Kompromiss zu Kompromiss geht und die Konturen verwischt, da kann die Partei noch so dolle Sachen beschließen, das interessiert niemanden.
Abzusehen ist allerdings, dass die deutlich nach links gerückte SPD-Führung mit den nun anstehenden Gesprächen mit der Union auch die eigenen Regierungsmitglieder unter Druck setzt. Schon durchzuhören, wie die Umweltministerin Svenja Schulze jetzt den Wirtschaftsminister angeht.
Wir müssen Altmaier und Konsorten endlich noch mehr entgegensetzen.
Ob das Bündnis mit der Union so noch lange Bestand hat, bleibt ungewiss. Der Ton in der Koalition aber, der könnte nach diesem Parteitag noch deutlich rauer werden.
Martin Sagatta über den Parteitag und die dort gefassten Beschlüsse, die also für einen deutlich raueren Ton in der GroKo sorgen könnten. Die neuen SPD-Chefs zeigten sich heute Abend im ZDF-Interview recht optimistisch, dass es zumindest zu baldigen Gesprächen mit der Union kommen wird.
Wir werden Gespräche haben, das ist schon klar. War auch so zu erwarten, denn wir sind jetzt neue Parteivorsitzende. Wir werden jetzt erstmal eher atmosphärische Gespräche haben, um uns kennenzulernen, wollen sehen, wie ist die Atmosphäre, wie kommt man zusammen. Und dann gibt es auch Gespräche zur Zukunft der Großen Koalition.
Es gibt Themen, die wir behandeln müssen. Man muss am Ende immer einen Kompromiss haben, der dann trägt. Aber es muss auf jeden Fall einen Fortschritt geben. Was nicht geht, ist eine Koalition des Stillstands.
Ja, so also formuliert es Walter Borjans im ZDF. Zuvor war Saskia Esken zu hören. Die SPD will neue Projekte durchsetzen in der Großen Koalition. So auch der Wille der Delegierten des zu Ende gegangenen Parteitags. Aber was sagt die Union zum Linksschwenk der Sozialdemokraten? Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio hat Stimmen eingesammelt.
Auch nach dem Parteitag der SPD scheint in der Union in Teilen noch Ratlosigkeit zu herrschen. Geht es mit der Großen Koalition nun bis zum Ende der Legislatur weiter oder nicht? Nein, Klarheit, die habe man über diese Frage nicht, sagte der Vorsitzende der Unionsfraktion Ralf Brinkhaus im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Sind Forderungen aufgestellt worden, das ist für einen Parteitag normal. Das Ganze ist verknüpft worden mit dem Fortbestand der Koalition. Und insofern denke ich mal, dass da noch sehr viel Gesprächsbedarf sein wird, was nicht gut für das Land ist, weil wir brauchen jetzt klare Verhältnisse.
Es sei nicht akzeptabel, so Brinkhaus weiter.
Dass alle 4 Wochen jetzt die Große Koalition ihre Bilanz einem SPD-Parteivorstand vorlegen muss und dann entschieden wird, machen wir weiter oder nicht. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir im Nachgang des Parteitages auch sehr, sehr schnell eine Klarheit darüber kriegen, wie wir weitermachen.
Ganz ähnliches ist auch von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu hören. In der Bild am Sonntag sagte sie, sie hätte sich ein wirklich klares Signal des SPD-Parteitags zur Fortsetzung der Großen Koalition gewünscht. Die CDU sei bereit zu regieren. Und zwar auf Grundlage des Koalitionsvertrags. Ihre Partei sei vertragstreu und das erwarte sie auch von der SPD-Führung. Bedingungen nach dem Motto, wenn das nicht kommt, dann gehen wir, akzeptiere ich nicht, lässt die CDU-Vorsitzende die SPD wissen. Auch der Vorsitzende der Jungen Union verweist auf das bereits Beschlossene. Die Union habe mit der SPD einen Koalitionsvertrag über 4 Jahre geschlossen. Das sei die Grundlage der Zusammenarbeit, sagte JU-Chef Tilman Kuban. Ein großer Teil des Koalitionsvertrages sei bereits umgesetzt worden, andere Teile seien noch umzusetzen. Weitere Zugeständnisse an den Juniorpartner in der Koalition kämen einer Verfälschung des Wählerwillens gleich, meint Kuban. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet signalisiert zumindest in Teilen Spielraum für Verhandlungen. So kann er sich offenbar vorstellen, dass es beim CO2-Preis nochmal zu einer Änderung kommt. Und zwar im Rahmen der Verhandlungen zwischen Bundesrat und Bundestag im Vermittlungsausschuss, wo es eigentlich vor allem um die steuerlichen Fragen im Klimapaket, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale, geht. Das Klimapaket müsse nicht aufgeschnürt werden, denn es liege in Teilen aufgeschnürt auf dem Tisch des Vermittlungsausschusses. Es bedürfe noch der Zustimmung der Landesregierungen, an denen die Grünen beteiligt seien, sagte Laschet in der Welt am Sonntag. Er weise aber auch darauf hin, dass im Bundesrat auch die SPD-Ministerpräsidenten dagegen waren, erneut den CO2-Preis zu verhandeln, der vor allem Mieter, Rentner, Bezieher kleiner Einkommen und Pendler träfe, die auf Mobilität angewiesen seien, so Laschet. Und fügte an, ich überblicke derzeit nicht, wie hoch sich die SPD die CO2-Preisbelastung für die Bürger wünscht. Anderes lehnt der CDU-Politiker ab, zum Beispiel einen Nachtragshaushalt für zusätzliche Investitionen. Es hätte kabarettistische Züge, eine Woche nach einer Haushaltsverabschiedung über einen Nachtragshaushalt zu diskutieren. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gibt sich, den Fortbestand der Großen Koalition betreffend, vorsichtig positiv. Dass sich die SPD für ein Signal der Vernunft entschieden habe und damit für den Verbleib in der Regierungsverantwortung, halte er für eine kluge Entscheidung. Bei dieser Bewertung dürfe man allerdings die neuen klaren Linksbewegungen der SPD nicht übersehen, die zu Belastungen in der Koalition führen könnten. Zum Beispiel sei die Forderung nach einer Grundgesetzänderung zur Abschaffung der Schuldenbremse vollkommen abwegig, sagte Dobrindt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Katharina Hamburger mit Reaktionen auf die Beschlüsse des SPD-Parteitags. Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer rechnet mit einem schnellen Treffen mit der neuen SPD-Führung. Ein Telefonat mit den beiden hätte es schon gegeben und das sei gut verlaufen. ins Ausland. Mehr Demokratie und weniger Einfluss Chinas. Darum geht es den Protestierenden in Hongkong. Schon ein halbes Jahr marschieren sie regelmäßig gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone an. Auch an diesem Wochenende wieder. Es war wohl der größte Protestmarsch seit vielen Wochen. Ruth Kirchner war für uns mit dabei bei dieser Massendemonstration, die weitgehend friedlich verlaufen ist.
Stundenlang halten die Rufe, kämpft für die Freiheit und steht zu Hongkong durch die Straßen der 7-Millionen-Metropole. Viele Demonstranten hielten Schilder mit ihren Forderungen hoch. Einige schwenkten amerikanische oder britische Fahnen. Es war der größte Demonstrationszug seit vielen Wochen, organisiert von der Civil Human Rights Front, die für friedliche Proteste eintritt. Sie sprach am Abend von rund 800.000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf 183.000. Der Protestmarsch war von den Behörden erlaubt worden, wurde aber von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Wir müssen die Freiheiten Hongkongs verteidigen, sagte dieser 55-jährige Ingenieur. Man kann ja jetzt schon sehen, dass Hongkong immer mehr wie das kommunistische China wird. Wir sind gegen die Regierung, so dieser 22-jährige Student, der wie die meisten Demonstranten eine Gesichtsmaske trug. Die Regierung ignoriert uns, geht auf unsere Forderungen nicht ein, reagiert einfach nicht. Nach wie vor bestehen die Hongkonger Demonstranten auf ihrem Schlachtruf. 5 Forderungen, keine weniger. Eine dieser Forderungen ist bereits erfüllt. Das umstrittene Auslieferungsgesetz, das die Überstellung von Verdächtigen nach Festlandchina erlaubt hätte, ist seit September vom Tisch. Dieser Gesetzentwurf hatte vor 6 Monaten die Massenproteste ausgelöst. Darüber hinaus fordern die Demonstranten nach den teils schweren Zusammenstößen der letzten Monate auch eine Untersuchung der Polizeigewalt. Eine unabhängige Untersuchung der Polizei einzuleiten, das ist jetzt das Wichtigste, sagte dieser Student, der sein Gesicht komplett unter einem schwarzen Tuch verborgen hatte und wie viele Demonstranten ganz in Schwarz gekleidet war. Vieles andere hänge mit der Polizeigewalt zusammen. Die andere zentrale Forderung, allgemeine und freie Wahlen. Denn wer den Posten des Regierungschefs in Hongkong bekommt, hängt bislang maßgeblich von der chinesischen Führung in Peking ab. Nur die Vertretungen in den 18 Bezirken werden wirklich demokratisch gewählt. Dass das demokratische Lager bei den Bezirkswahlen vor 2 Wochen einen deutlichen Sieg errungen hatte, war für Regierungschefin Carrie Lam eine schwere Schlappe. Dennoch lehnte sie weitere Zugeständnisse an die Protestbewegung ab. Dass nun, 6 Monate nach Beginn der Demonstrationen, wieder Hunderttausende auf die Straße gingen, um ihren Forderungen erneut Nachdruck zu verleihen, dürfte Lam wie auch der chinesischen Führung deutlich machen. So schnell gibt die Protestbewegung nicht auf.
Die Großdemonstration in Hongkong, Ruth Kirchner informierte darüber. Was genau getestet wurde, hat Nordkoreas Führung nicht verraten, aber dass es einen größeren Waffentest gegeben hat, das wurde bekannt und das veranlasste US-Präsident Donald Trump bereits dazu, Nordkorea vor weiteren Provokationen im Atomstreit zu warnen. Machthaber Kim Jong-un wisse, dass er alles zu verlieren habe, wenn er auf feindselige Weise handle, so Trump auf Twitter. Katrin Erdmann über das, was über die staatliche Nachrichtenagentur über diesen Waffentest bekannt gegeben wurde.
Der sehr wichtige Test ist nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA erfolgreich gewesen und hat, Zitat, eine wichtige Bedeutung für das Zentralkomitee der nordkoreanischen Arbeiterpartei und er wird die strategische Position der Demokratischen Volksrepublik schon bald verändern. Was getestet wurde, ist bisher unklar. Der Test sei bereits gestern auf der Satellitenstartanlage Sohae erfolgt. Der Ort im Nordwesten Nordkoreas ist auch als Tongshangri bekannt. Das kommunistische Land hatte vor gut einem Jahr erklärt, die Raketenabschussstation aufzugeben. Doch bereits im Mai dieses Jahres gab es Berichte, die Arbeiten würden wieder aufgenommen. Dass Nordkorea derzeit eher an Auf- statt Abrüstung denkt, zeigt auch die Äußerung seines Vertreters bei den Vereinten Nationen. In einer aktuellen Stellungnahme heißt es dort, man müsse keine länglichen Gespräche mit den USA führen und die Denuklearisierung sei vom Tisch. Nordkorea hat den USA ein Ultimatum bis Ende des Jahres gesetzt, um über die atomare Abrüstung und vor allem die Aufhebung der Sanktionen zu verhandeln. Doch seit Monaten geht es keinen Schritt voran. Im Gegenteil, für Nordkorea fällt in diesen Wochen eine weitere wichtige Einnahmequelle weg. Bis zum 22. Dezember müssen gemäß der UN-Sanktionen alle nordkoreanischen Arbeiter aus anderen Staaten abgezogen werden. Der japanische Sender NHK berichtet, dass es deshalb vermehrt Flüge zwischen dem russischen Wladiwostok und Pjöngjang gebe.
Katrin Erdmann berichtete. Die indische Hauptstadt Neu-Delhi ist dicht besiedelt, eng bebaut. Sicherheitsauflagen werden bei Neubauten oft nicht beachtet und immer wieder kommt es auch zu Bränden. Auch heute Morgen ist wieder ein Feuer ausgebrochen. In dem Fabrikgebäude waren die Arbeiter schnell von den Flammen eingeschlossen. Mindestens 43 Menschen sind gestorben. Silke Dietrich berichtet über diese Tragödie.
Die Gasse war so eng, dass die großen Löschfahrzeuge nicht hineingepasst hatten. Die Feuerwehrleute mussten aus 100 Metern Entfernung die Flammen löschen. Die Videos der Nachrichtensender in Indien zeigen das völlig verkohlte Gebäude. Es liegt in einer dunklen Gasse. Kabel hängen in dicken Knollen von den Hausfassaden ab. Tausende Menschen leben hier dicht an dicht. Es gibt unzählige solcher Orte in der Hauptstadt Neu-Delhi. Und oft werden mittendrin einfach Betriebe installiert und viele von ihnen sind illegal. Die Menschen, die dort arbeiten, kommen aus indischen Dörfern in die Stadt, um Arbeit zu finden. Weil sich die Tagelöhner oft keine Wohnung leisten können, schlafen sie in der Nacht dort auf dem Fußboden, wo sie am Tage arbeiten. So soll es auch bei der Fabrik gewesen sein, die heute früh in Flammen aufgegangen ist. Viele Leute in dem Haus sind gar nicht erst aufgewacht, als das Feuer ausgebrochen ist, erzählt ein Nachbar der Nachrichtenagentur Reuters. Die meisten Opfer seien in der Tat erstickt. Das bestätigt auch die Polizei von Neu-Delhi. Andere sind verbrannt, einige sind aus dem Gebäude gesprungen. Die Toten und Verletzten sind nun in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht worden. Davor stehen unzählige Journalisten und Angehörige. Rund 30 Leute aus meinem Dorf sollen in dem Haus gewesen sein, erzählt Muhammad Asif in einem Video von Reuters. Sie sind mit Krankenwagen hierher gebracht worden. Es gibt noch viele offene Fragen, die die Menschen in der Nachbarschaft umtreiben. Handelt es sich um eine legale Fabrik in dem Wohngebiet? Fehlten Notausgänge? Und sind die Sicherheitsstandards in dem Gebäude überhaupt eingehalten worden? Imran Hussain, ein Kabinettsmitglied aus Neu-Delhi, ist wie viele andere Politiker heute früh gleich zum Unfallort hingefahren und versucht, die Nachbarn zu beruhigen. Was auch immer hier in dem Betrieb produziert wurde, wir müssen noch klären, ob die Besitzer eine Lizenz dafür hatten. Wir werden das bis ins kleinste Detail untersuchen und Maßnahmen ergreifen gegen die, die das verschuldet haben. Viele Politiker sprechen den Angehörigen ihr Beileid aus und sie versprechen, Entschädigungen zu zahlen. In wenigen Wochen wird in Neu-Delhi gewählt. In Indien kommt es recht häufig zu Brandkatastrophen. Bau- und Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten. Im Februar dieses Jahres starben 17 Menschen bei einem Feuer in einem sechsstöckigen Hotel in Neu-Delhi. Es war auf dem Dach ausgebrochen, in einer Küche, für die es keine Genehmigung gab.
Silke Dietrich berichtete aus Neu-Delhi. Noch einmal ins Inland. Trauer nicht nur in Augsburg. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Passanten im Zentrum der Stadt hat die Polizei heute mehrere Verdächtige festgenommen. Claudia Grimmer mit dem Ermittlungsstand.
Der bayerische Innenminister stehe mit der Polizei in Augsburg im ständigen Kontakt. Bis jetzt könne er 6 Festnahmen bestätigen, so Joachim Herrmann. Die 2 Haupttäter seien bereits vernommen worden.
Ich bin sehr dankbar, dass die Augsburger Kriminalpolizei so schnell Täter ausfindig gemacht hat. Da ist natürlich auch die Videoüberwachung sehr hilfreich gewesen. Die beiden Täter und auch weitere, die inzwischen festgenommen worden sind, werden jetzt natürlich vernommen. Es wird die Hintergründe näher ausgeleuchtet. Die beiden Haupttäter, die bislang ermittelt worden sind, sind beide in Augsburg geboren. Der eine deutsche Staatsangehörigkeit, aber auch noch weitere ausländische. Und der andere ein EU-Bürger.
Am Freitagabend waren 2 Ehepaare gegen 22.40 Uhr in der Augsburger Innenstadt unterwegs. Sie kamen vom Christkindlesmarkt, als es zur Attacke kam, bei der ein 49-jähriger Feuerwehrmann aus dem Landkreis einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und gestürzt ist. Die Verletzungen waren so schwer, dass er verstarb. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen derzeit, so das Innenministerium.
Das ist jetzt Aufgabe natürlich der sorgfältigen Ermittlungen. Hier gibt es die Aussagen der unmittelbar Betroffenen, also der Verletzten. Die sind ja entsprechend hier unmittelbar auch vernommen worden. Und hier kam es offensichtlich zu einem Streit auf offener Straße und dann völlig unverhofft zu diesem Schlag, zu entsprechenden tätlichen Angriffen aus dieser Tätergruppe heraus.
Insgesamt seien 7 junge Männer in den Streit verwickelt gewesen. Bereits am Samstag wurde eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe der Kripo Augsburg eingerichtet, so Markus Trieb von der Polizei Schwaben-Nord. Die Kritik, dass das Bildmaterial zum Tatvorgang und den Täter nicht schneller veröffentlicht wurde, begründet Trieb mit der intensiven Ermittlungsarbeit.
Wenn wir schnell die Fotos veröffentlicht hätten, wäre die Gefahr bestanden, dass wir die Ermittlungen dadurch gefährden. Wir haben das Bildmaterial, das wir hatten, ausgewertet und konnten somit schnell die Tatverdächtigen weitestgehend identifizieren.
Sowohl die Polizei als auch das Innenministerium geht von einer baldigen Festnahme auch des 7. Täters aus. Ein 19-Jähriger habe sich am späten Nachmittag selbst bei der Polizei gestellt. Der junge Mann sei in das Gedränge mit einer der beiden Frauen verwickelt gewesen, so sein Anwalt. Er befinde sich derzeit in Gewahrsam. Bereits morgen sollen die mutmaßlichen Täter dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Nach dem tödlichen Angriff in Augsburg sind die Ermittlungen noch im Gange. Claudia Grimmer berichtete über den Stand. Und um 23.26 Uhr geht's bei uns weiter mit der Presseschau. Ins Studio gekommen ist meine Kollegin aus der Nachrichtenredaktion Sonja Helmke.
Ja, im Mittelpunkt steht der SPD-Parteitag in Berlin. Die Resonanz fällt allerdings ganz unterschiedlich aus, so schreibt etwa die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die SPD hat neue Parteichefs, Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Beide haben große Hoffnung auf einen Linksschwenk geweckt. Doch auf dem Parteitag gaben sie sich zahm. Die Revolution ist ausgefallen. Der größte inhaltliche Impuls ist noch von der Frau ausgegangen, die vor einem halben Jahr als Parteichefin zurückgetreten ist. Das beschlossene Sozialstaatspapier ist das Werk von Andrea Nahles. Die Frankfurter Rundschau schreibt zu den Parteitagsbeschlüssen: Mehr Klimaschutz, höhere Investitionen in die Infrastruktur, die Regulierung neuer Arbeitsformen, Besteuerung von Vermögen oder eine Datenteilungspflicht für Digitalkonzerne. Damit formuliert die SPD Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Die Sozialdemokraten müssen ihre Ideen und Ziele nun in politische Strategien und Kampagnen übersetzen, damit sie auch tatsächlich Wirkung entfalten. Die Rheinzeitung aus Koblenz bezeichnet die Konzepte als wenig mutig. Die Abkehr von der Schuldenbremse und von Hartz IV sowie die Rückkehr zur Vermögensteuer dürften kaum jemanden vom Hocker reißen. Und so sind dies eher Streicheleinheiten für die sozialdemokratische Seele, denn Politikangebote für eine breite Masse. Wer solch einen Auftritt hinlegt, der verweigert sich letztlich einer Zukunft, die das Land vor gewaltige Herausforderungen stellen wird und zum Teil schon stellt. Die Frankenpost aus Hof blickt auf einen weiteren Akteur auf dem Parteitag. Der neue SPD-Vize Kevin Kühnert hat auf imposante Weise demonstriert, wie gut er bereits die hohe Kunst des politischen Seiltanzes beherrscht. Er düpierte seine Jusos, für die es gar nichts anderes geben konnte als den rasanten Ausstieg aus der Großen Koalition. Aber Kühnert wollte ja nicht um den Preis eines kurzen Triumphes gleich wieder in der politischen Versenkung verschwinden. Nun drohen und er in der Parteizentrale gefühlt über dem neuen, ungelenk wirkenden Vorsitzenden-Duo Esken und Walter Borjans. Zum Zustand der Großen Koalition meint die Volksstimme aus Magdeburg: Die SPD muss die Große Koalition gar nicht von sich aus verlassen. Mit dem Forderungskatalog vom Parteitag liegt der GroKo-Knall quasi in der Luft. Die gesammelte CDU-CSU-Prominenz zeigt sich zwar entsetzt, doch wird geredet werden müssen. Nun beginnt das große Gefeilsche. Der Mannheimer Morgen gibt der Koalition folgenden Rat:
Nun sind die Parteitage beendet. Der Herbst des wunden Leckens ist endlich vorbei. Jetzt muss es auch mal gut sein mit Koalitionskrisen, Personaldebatten und Nabelschau. Jetzt muss den Bürgern endlich mal wieder gutes Regieren geboten werden. Diskussionen in der Koalition ja, aber sachlich. Und dann auch Gesetze und ihre Umsetzung, etwa bei der Grundrente.
Vielen Dank, Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion. Der SPD-Parteitag, also ein großes Thema in den Zeitungen morgen, auch in den Informationen am Morgen bei uns dann morgen früh, etwa in einem Interview mit dem rentenpolitischen Sprecher der CDU, Peter Weiß, um etwa 7:45. Das war's von uns. Diese Sendung, das war der Tag, geht zu Ende. Ich bin Petra Einzinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Nacht.